Ja, mit der Gruß aus 1. Thessaloniker 1 möchte ich auch alle, die heute im Livestream dabei sind, begrüßen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Bevor wir Gottes Wort betrachten, möchte ich nochmal mit uns beten. Ja, Herr, wir danken dir für diesen heutigen Morgen. Danke, Herr, dass du gegenwärtig bist. Dass du zu uns reden willst, dass du in diese turbulente Zeit, in der wir uns befinden, uns ermutigen und stärken willst, durch dein Gegenwart und durch dein Wort, Herr. So beten wir, rede du zu uns, öffne du unsere Augen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Wort. Amen. Wenn wir in die Geschichte zurückschauen, dann sehen wir, dass Seuche gab es immer schon. Und teilweise waren es katastrophale Seuchen, wenn wir zum Beispiel zurück in der 14. Jahrhundert gehen, wo die schwarze Pest durch die Welt ging, hauptsächlich Europa. Und da wird berichtet von 25 Millionen bis 40 Millionen Toten. In gewissen Regionen ist 70% der Bevölkerung gestorben durch diese so grausame Seuche. In der spanischen Grippe 1918 bis 1920, die ging ja mehrmals um die Welt, rechnet man so auch ungefähr mit 50 Millionen Toten. Also wir sehen, unsere Welt kannte in der Vergangenheit schon katastrophale Seuchen und Umstände. Ja, aber diese Seuche, die wir heute erleben, ist in gewisser Hinsicht anders. Ja, wir haben nicht diese Zahlen von 25 Millionen, 40 Millionen, 50 Millionen. Und trotzdem, es trifft uns alle. Und es ist interessant auch, wie Luther mit Seuche umging. Wie wenn wir Zitate lesen von Luther, wie er damit umging und wie er selber schreibt, ich lese ein Zitat vor: Wohlan, der Feind hat uns durch Gottes Verhängnis, Gift und tödliche Krankheit hereingeschickt. So will ich zu Gott bitten, dass er uns gnädig sei und wäre danach, will ich auch räuchen, die Luft reinigen helfen, Arznei geben und nehmen, Orte und Personen meiden, da man meiner nicht bedarf, auf dass ich mich selbst nicht verwahrlose und dazu durch mich vielleicht viele andere vergiften und anstecke und ihnen so durch meine Nachlässigkeit Ursache des Todes sein möchte. Will ich mich indes mein Gott haben, so wird er mich wohl finden. So habe ich doch getan, was er mir zu tun gegeben hat und bin weder an meinem eigenen noch an anderen Menschen Tode schuldig. Wo aber mein Nächster mein Bedarf will, will ich weder Orte noch Personen meiden, sondern frei zu ihm gehen und helfen. Wie oben gesagt ist, siehe, das ist ein rechter, gottesfürchtiger Glaube, der nicht dummkühn noch frech ist und auch Gott nicht versucht. Also interessant, auch Luther damals, wir können fast denken, unsere Staatsoberhaupt, die Personen, die in Verantwortungsposition sind, die haben es von Luther gelernt. Ja, bewusst auch Kontakt zu vermeiden, zurückzuziehen, weise zu sein und trotzdem auch für die da sein, die es bedürfe. Ja, wir leben in einer Zeit, wo vieles schwer ist einzuordnen. Es geht uns wahrscheinlich alle so. In dieser Zeit lesen wir wahrscheinlich Nachrichten wie nie zuvor. Vielleicht sollten wir es ein bisschen weniger tun, dann sind wir vielleicht auch ein bisschen ruhiger. Aber wenn wir dies alles so anschauen, lesen, dann fragen wir uns mit Recht, ja, welche Information stimmt jetzt eigentlich? Wem kann ich jetzt glauben? Wem sollte ich glauben? Also im Voraus sollten wir eins sagen, wenn der Bund und unsere Regierungen etwas beschließen, sollten wir als Christen uns ganz bewusst dies unterordnen und auch folgen. Auch wenn wir vielleicht nicht alles verstehen, aber dies ist Gottes Befehl an uns. Und trotzdem, wir lesen die Medien und wir sehen, da melden sich Politiker, Virologen, Doktoren, Professoren, Spezialisten zu Wort über unterschiedliche Kanäle im Internet, auf dem Fernseher und so weiter. Und man hört unterschiedliche Thesen und Angehensweisen. Und man fragt sich, ja, was stimmt jetzt? Wer hat jetzt recht? Haben die in Schweden recht, die mit dem ganzen Seuche viel locker umgehen? Oder haben die in der Schweiz recht, wo eine gewisse Lockerheit da ist und trotzdem ganz klare Regeln gibt, wie man rausgehen sollte, wie viele Personen sollen zusammen sein und so weiter? Oder andere Länder, wo es totale Sperre gibt, keiner geht raus, nur für das Nötigste. Und wehe, wenn man dann rausgeht, dann wird man bestraft. Ja, man hört so vieles. Die einen verharmlosen es, die einen sehen es ganz schlimm. Ja, und wenn man die Zahlen sieht, ich glaube, wir können nicht mehr sagen, ja, es ist nicht so schlimm. Wenn man die Zahlen zum Beispiel in Norditalien sieht, auch wenn man vieles vielleicht erklären kann, aber das sind viele Familien, die ihre Liebe verloren haben, die keinen Abschied nehmen konnten. Jeder sollte sich selber mal in diese Situation hineinstellen. Wie wäre es, wenn meine Eltern, meine Großeltern in dieser Situation wären? Im Spital alleine. Kurz vor die Ewigkeit. Es ist grausam zu sehen, was diese Menschen alles durchmachen. Und trotzdem braucht es diese Isolation. Ja, wir stehen da und wir fragen, was ist jetzt richtig? Es ist auch interessant zu sehen, wie diese Maßnahme auch durchgesetzt wird in gewissen Ländern. Man hört über polizeistaatähnliche Zustände. Heute Morgen bekam ich einen Bericht aus Israel, wo mehrere Polizeiautos einen Velofahrer verfolgen, um ihn zu verhaften. Wiederum werden in anderen Ländern die Leute mit Drohnen beobachtet. Achtung, das sind Maßnahmen, die man sogar gegen den Terror in eigenem Land nicht einsetzen dürfte. Und wir sehen, wie schnell man eigentlich die ganze Menschheit unter Kontrolle bringt. Die Handys dürfen geortet werden, bewacht werden. Das lesen wir von mehreren Ländern. Etwas, was vorher nicht erlaubt war auf diese Art und Weise. Und wir fragen uns, ja, ist es jetzt berechtigt, ja oder nein? Ich sah in Italien einen Bericht, wie die Polizei mit einem Helikopter so Fischer am Strand jagt. Wow. Ein anderer, ein Surfer, der wurde mit einer Spezialeinheit verhaftet. Ja, logisch, sie brauchen das Gesetz. Sie durften nicht raus. Und trotzdem fragen wir uns, wo geht dies alles hin? Die Europäische Union? Was ist von unserer Europäischen Union geblieben? Gut, die Schweiz ist nicht ein Teil davon. Und trotzdem, die Grenzen sind wieder gezogen, Kontrolle wird wieder gemacht, keiner geht raus noch rein. In alle Länder Europas. Und da ist mit Recht diese Frage, ihr proklamiert Einheit und wo ist diese Einheit? Jeder sorgt, Achtung, mit Recht in gewisser Hinsicht, für sich. Jeder für sein Volk, für sein Land. Also Einheit. Nein, die gibt es da nicht. Also wenn es darauf ankommt, ist eigentlich Einheit wichtig. Aber dies ist diesmal nicht der Fall. Ja, und mittendrin sind wir Christen. Und es ist nicht einfach, dieses Ganze einzuordnen. Aber ich möchte vielleicht auch diese positive Seite auch ein bisschen anschauen. Ganz kurz. Vielleicht ironischerweise, wenn wir die Berichte lesen über die Kranken, sind es immer Männer und Frauen, die krank sind. Und die 50 anderen Geschlechter sind verschwunden. Wir sehen, auf einmal kommen die Menschen wieder zurück zur Relation, zum Eigentlichen. Und sie merken, All das andere, was sie sich damit beschäftigt haben, ist auf einmal nicht mehr wichtig. Aber eine positive Seite, diese ganze Krise, und ich sage es mal so, Gott hat in gewisser Hinsicht einen Reset-Knopf gedrückt. Mensch, ihr in eurer Hektik, vielleicht braucht ihr mal Ruhe. Und diese Ruhe findet man tatsächlich auf eine andere Art momentan in der Gesellschaft, wo Eltern wieder mehr Zeit haben für ihre Kinder. Und letzt sagte eine Mutter, ich bin immer am Arbeiten, auf einmal habe ich Zeit für mein Kind. Ich backe mit ihm, ich bastle mit ihm. Das ist eine sehr positive Seite, weil auf einmal wird diese Zelle der Familie wieder neu entdeckt. Und wie wertvoll diese Zelle ist. Interessant auch zu sehen, in ganz Europa, nein, fast weltweit sind ja die Schulen geschlossen. Und dann, was müssen die Mütter und Väter machen zu Hause? Homeschooling. Dies, was verboten wurde, ja sogar verpönt wurde, ist heute das einzige System der Schulung, der noch funktioniert. Vielleicht gibt es auch ein Umdenken diesbezüglich. Aber diese positive Seite, ich glaube, die negative Seite ist vielleicht dies, was die Gesellschaft mehr beschäftigt. Geschäfte werden geschlossen. Die Leute dürfen ja nicht mehr arbeiten gehen, verschiedene Geschäfte. Und viele kleine und mittelgroße Unternehmen fragen sich, wer garantiert mein Existenz nachher? Wer garantiert, dass ich nachher noch Arbeit habe? Wer garantiert die Löhne? Ja, dies ist sind Gedanken, die berechtigt sind. Und die Leute beschäftigen sich damit. Aber Unsicherheit sollte auch noch etwas anders wirken. Und ich glaube, es ist eine sanfte Rede Gottes. Warum sanft? Wenn wir die andere Seuche schauen, 50 Millionen, 70% der Bevölkerung in gewisse Orte, die gestorben ist, sehen wir heute eine sanfte Rede Gottes. Und ich glaube, es sollte dazu bringen, dass die Menschen wieder nach Gott fragen. Nach Gott fragen. Bei uns Christen, wiedergeborene Christen, sollte es auch etwas auslösen. Auch für uns ist es eine Chance. Eine Chance, Hoffnung zu vermitteln, Zuversicht zu vermitteln. Da sagte mir ein junger Mann aus unserer Jugend, der sagte, ich ging joggen im Wald und da begegnete mir eine Person von Weitem und er sagte mir, ach, du strahlst so. Es ist schön, jemand strahlen zu sehen. Und ja, es ist in gewisser Hinsicht unsere Aufgabe. Diese Welt, der sich Sorgen macht, Zuversicht zu vermitteln, Hoffnung zu vermitteln, einen Weg zu vermitteln. Und so glaube ich persönlich, dass dies alles Gottes Reden ist. Ja, Seuchen waren immer schon ein Teil von Gottes Reden. Immer schon. Seuchen, Hungersnöte sehen wir im Alten Testament, aber wir sehen es auch in der Geschichte, wo Gott durch Seuche und Katastrophen geredet hat. Aber wir müssen einfach ehrlich sein. Was ist in unserer Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten alles passiert? Unsere Welt veränderte sich sehr stark in den letzten 20, 30 Jahren. Und man merkt auch als Christen, dass diese Gedanken über Gott, über Gottes Wort, wenn man über die Bibel redet, Erlösung redet, das Kreuz redet, dann fühlt man sich oft als fremd, ja, und wir sind ja schlussendlich auch fremd. Aber man merkt, dass man das Evangelium nicht mehr hören wollte, nicht mehr hören will. Aber ich möchte uns ermutigen, Es war damals auch nicht anders zur Zeit des Paulus. Wir nehmen gerade 1. Korinther in der Gebetsstunde durch, oder wir haben es durchgenommen. Wir hoffen bald, es wieder zu machen, wenn das Ganze vorbei ist. Aber da lesen wir in 1. Korinther, wo Paulus sagt, 1. Korinther Kapitel 1, sagt Paulus Folgendes. Ab Vers 22. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Wir verkündigen Christus. Und ja, Paulus sagt, Christus, den Gekreuzigten. Und wir kommen ja kurz vor Ostern. Bald ist Osterzeit. Und vielleicht will Gott auch so zu uns Christen reden, aber zu der ganzen Menschheit, zu der christlichen Welt. Sag jetzt mal die Schweiz, Reformationsland, Deutschland und andere Länder. Er redet und er sagt, erinnert euch, was ihr am Ostern immer erinnert. Ich, Jesus, ich, euer Herr und Heiland, bin für euch gestorben. Ich bin den Weg gegangen. Vielleicht ist genau diese Ostern eine Möglichkeit, dass die Leute sich zurückbesinnen. Ja, unsere Menschheit, unseres Volk. Die Menschheit in allgemein, sie hat sich weit entfernt von Gott. Und das kam ja schon, es war eigentlich immer schon da. Aber wir haben die Reformationszeit, Erweckungszeit, aber in diese Zeit kam auch noch etwas anderes hinein. Und das ist diese zerstörerische Evolutionslehre. Diese Evolutionslehre, wo sagt, Mensch, wir sind ein Zufallprodukt und weil wir ein Zufallprodukt sind, brauchen wir kein Gott. Nein, es gibt gar keinen Gott. Aber interessant zu sehen, wenn wir mal sehen, wie die Ärzte kämpfen, wenn die Pflegepersonal kämpft für jedes einzelne Leben. Und das ist ein Widerspruch zur Evolutionslehre. Und wenn wir an die Evolutionslehre oder Theorie glauben, dann müssen wir sagen, es ist ganz evolutionistisch, der Starke muss siegen. Der körperlich stark ist, er sollte siegen, der Rest soll sterben. Das ist Evolution. Aber wir sehen in der Ethik unserer Ärzte, Pfleger und ein ganzes Volk. Durch ihre Ethik beweisen sie, es gibt ein Gott. Das Leben wurde uns von Gott gegeben. Und das Lebenerhalt ist eine Tugend, der Gott uns gab. Und so kämpfen die Ärzte. Ja, diese Evolutionslehre ist zerstörerisch. Wenn man als Christ an die Schöpfung glaubt, wird man oft als lächerlich dargestellt. Ein Lehrer erzählte mir, ein gläubiger Lehrer, er sagte mir, weißt du, in meinem Lehrerkollegium bezeuge ich, dass ich an die Schöpfung glaube. Und da sagte ihm seinem Mitlehrer, solche wie du sollte man verbieten. Ja, man will es nicht mehr hören. Unsere Gesellschaft hat sich enorm verändert, was Moral und Sünde angeht. Und wir sehen auch, wie unsere Gesellschaft eigentlich seit dem Sündefall unter Gottes Gericht und Zorn ist. Aber Gott zeigt auch, was passieren wird, wenn man sich immer mehr entfernt von Gott. In Römer Kapitel 1, Vers 24, da lesen wir, darum hat sie Gott auch dahingegeben, in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, so dass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Und Vers 25, sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften. Also dies, was wir in unserer Gesellschaft sehen, auch diese ganze Gender-Gedanke, ist nichts anderes als ein Beweis des Zorn Gottes, der über die Menschheit kommen wird. Ein Beweis, was passiert, wenn du Gott nicht anbeten willst, wenn du diese Erlösungswerk, diese liebe Botschaft unseres Vaters, wo er durch seinen Sohn Jesus Christus offenbart hat, wenn du in dieser Rebellion bleiben willst, dann wirst du in Wege hineinkommen, die unmoralisch pervers sind. Ja, du kommst unter Gottes Zorn. Und wie ich möchte das auch noch erwähnen, es ist so erstaunlich zu sehen, wie die Ärzte kämpfen ja für viele, die kurz vor der Ewigkeit stehen. Aber parallel in den gleichen Spitälern werden täglich Ungeborene umgebracht. Der größte Genozid passiert auch in den Spitälern durch die Abtreibung. Und ich glaube, Gott redet. Ich weiß, wir Christen, wir tendieren oft, in der allem etwas Verschwörung zu sehen, etwas Konspiratives. Ja, so dunkle Mächte, die hineinkommen. Und oft beschäftigen wir uns mehr mit diesen dunklen Mächten, anstatt Gott die Ehre zu geben. Und persönlich glaube ich, nein, es ist immer ja Gott, der es erlaubt. Es ist Gott, der redet. Und auch dies, was über unser ganzen Globus kam, es ist erstaunlich, von Australien bis nach Kanada, von Sibirien bis nach der südlichen Zipfel Argentiniens. Überall sind die Leute in gewisser Hinsicht in Quarantäne. Sie haben sich einen sehr hohen Lebensstil gewohnt und auf einmal ist alles weg. Und dies sollte ein Volk dazu bringen, die einzelnen Menschen dazu bringen, sich demütigen vor Gott. Und diese Demütigen sehen wir auch in der Geschichte. In die Schweizer Geschichte, deutsche Geschichte. In der Schweiz, 3. September, 3. Sonntag jeder vom September, da haben wir einen Dank-, Buß- und Bettag. Dieser Dank-, Buß- und Bettag wurde hineingeführt, weil man erkannte, wir können nicht so weiterleben. Nach dem 30-jährigen Krieg, nach Erdbeben und so und anderen Katastrophen haben die Leute verstanden, es gibt einen Gott über uns. Er redet zu uns. Und wir müssen uns demütigen, wir müssen ihn neu suchen im Gebet. Wir müssen uns bekehren, eine Gesinnungsänderung. Und Jesus sagt, wer mich sucht, der wird auch finden. Also das Dank, Buß und Bettag war etwas sehr Wichtiges, um ein ganzes Volk zurückzubesinnen an dies, was eigentlich gilt. Die Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus. Und heute ist noch Gnadezeit. Nein, das Gericht ist noch nicht da. Es kommt eine Zeit, wo diese Rebellion, wo ja die Menschheit schon immer sich befindet gegen Gott, wo es unter Gottes Zorn kommen wird. Endgültiger Zorn. Und ich möchte einzelne Verse lesen, damit wir sehen, und das sollte uns auch als Christen ermutigen, jetzt ist Gnadezeit. Heute sollten wir wirken. Nützen wir diese Zeit aus, um unsere Nachbarn, unsere Freunde, Familienmitglieder zu erreichen, ihnen Hoffnung zu vermitteln, weil Gott kann. Aber in Offenbarung Kapitel 6, da lesen wir Offenbarung 6, folgende Verse, 7 und 8. Wir sind im 4. Siegel. Wir glauben ja, dass die Gemeinde da nicht mehr da ist. Aber in Bezug auf diese 4. Siegel lesen wir, und als das 4. Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des 4. lebendigen Wesens sagen, komm und sieh. Und ich sah und siehe ein falles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist der Tod. Und das Totenreich folgt ihm nach. Und ihnen wurde Vollmacht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert und mit dem Hunger und mit dem Pest und durch den wilden Tiere der Erde. Ein Viertel Teil der Erde. Es geht noch weiter, Offenbarung Kapitel 9. Da lesen wir, und das erste, Vers 13. Und der sechste Engel stieß in die Posaune und ich hörte eine Stimme aus den vier Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott steht. Die sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, löse die vier Engel, die gebunden sind an dem großen Strom Euphrat. Und die vier Engel wurden losgebunden, die auf Stunde und Tag und Monat und Jahr bereit gestanden, den dritten Teil der Menschen zu töten. Es sind harte Verse, aber all dies wird auf unsere Welt noch kommen. Und es ist interessant zu sehen, in dieser Zeit der Ende werden die Leute so stur bleiben. Und wir lesen Vers 20 von Kapitel 9, und die übrigen Menschen, die durch diese Plage nicht getötet wurden, taten nicht Buße über die Werke ihrer Hände. Sie taten nicht Buße. Sie wollten es nicht wahrhaben, dass es ein Gott gibt. Dass Gott über all dies steht. Und eigentlich sagt Gott uns in dieser Zeit, Mensch, du hast gar nichts im Griff. Ja, wir hören oft diese Stimme, wir schaffen es. Wir schaffen es. Aber wenn Gott die Seuche nicht stoppt, dann werden wir gar nichts schaffen. Wenn diese Seuche aufhört, ist es nichts anderes als Gottes Gnade und Reden. Ja, heute ist Gnadezeit. Und Gott sagt, Mensch, du hast gar nichts im Griff. Und ich möchte eine Stelle aus 1. Thessaloniker lesen, um uns zeigen, wie schnell alles sich ändern kann. In 1. Thessaloniker 5, Vers 3, da lesen wir, wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehe einer schwangeren Frau. Und sie werden nicht entfliehen. Oft hat man sich über diese Verse Gedanken gemacht und man hat sich die Frage gestellt, ja, wie ist dies möglich? Ich glaube, dies, was wir heute erleben, ist eine Schatte, eine Botschaft, wie dies genau möglich wird. Die Schweiz, Deutschland, vor 2 Monaten, da war ja alles noch in Ordnung. Ja, diese Grippe, Welle, diese Corona, das war etwas in China, das geht uns ja nichts an. Und auf einmal trifft es uns. Auf einmal, es war alles doch so sicher. Es ging doch alles auf einmal wieder besser. Die Wirtschaft wurde wieder angekurbelt. Das ganze Flüchtlingsproblem, man dachte, man hat eine Lösung dafür. Die Leute fühlten sich sicher. Die Grenzen waren offen. Und auf einmal, nochmal, wenn sie nämlich sagen, Friede und Sicherheit. Ja, das war genau dies. Man glaubte, wir haben es. Und da war es vorbei. Alles vorbei. Von heute auf morgen. Ja, es ist, die Menschheit lebt in dieser Rebellion. Und Gott redet zu uns und sagt, Mensch, höre auf mich. Kehre zurück. Schlussendlich, diese Generation der Endzeit wird eine Entscheid kommen. Jesus nachzufolgen und ein Teil der Gemeinde zu werden oder eine andere anzunehmen, eine andere aufzunehmen, der sogenannte Antichrist. Und ich glaube, diese Zeit zeigt uns, wie schnell so ein Mensch Herrschaft kommen kann. Weil interessant zu sehen, wenn wir der Antichrist studieren, wir wollen ganz schnell einzelne Punkte anschauen, dann sehen wir, dass der Antichrist genau Antworten geben wird über diese Probleme, wo die Menschheit sich heute befindet. Erstmal lesen wir über den Antichrist Daniel 7, 8, 13, 17. Und wir lesen, dass er, Daniel 8, Vers 23 bis 25, wir öffnen das jetzt nicht, aber der Antichrist, er wird eine intellektuelle Genie sein. Dann lesen wir auch in Daniel, zum Beispiel Offenbarung 13, Vers 5, ich möchte das mit uns lesen, Offenbarung 13, 5, der Antichrist, er wird eine rhetorische Genie sein. Und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerung redete. Und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken. Und ein Zitat von A.W. Pink sagt Folgendes über den Antichrist. So wird dieser dreiste Betrüger sein. Mit seinem Mund wird er sehr große Dinge reden. Er wird die sprachliche Mitte vollkommen beherrschen. Und die Worte werden nur so aus ihm herausströmen. Mit seinen Redekunst wird er nicht nur auf sich aufmerksam machen, sondern auch Respekt erlangen. Offenbarung 13, 2 sagt, dass sein Mund wie eines Löwenmund ist, was ein symbolischer Ausdruck für die Majestät und die erhabene Wirkung seiner Stimme ist. Die Stimme eines Löwen übertrifft die jedes anderen Tieres. So wird auch der Antichrist alle alten und alle modernen Redner in den Schatten stellen. Ja, wenn wir all dies anschauen, was wir heute brauchen, also was die Menschheit glaubt zu brauchen, wenn einer kommt, der ein intellektuelles Genie ist, ein rhetorisches Genie, und er durch sein Reden die Leute eine falsche Hoffnung vermitteln kann, so schnell werden die Leute ihm hinterhergehen. Er wird nicht nur dies sein, er wird aber auch eine politische Genie sein. Das merken wir heute, die Politiker sind nicht eins. Jeder Staat ist wieder für sich. Jeder sorgt für sich nochmal. Man versteht es auch. Aber da kommt einer und er wird es vereinen. Und wir lesen Offenbarung 17, die Verse 11 bis 13. Und das Tier, das war und nicht ist, ist auch selbst der Achte und ist einer von den sieben und läuft ins Verderben. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, welche noch kein Reich empfangen haben. Aber sie erlangen Macht wie Könige auf eine Stunde mit dem Tier. Diese haben einerlei Ansicht. Und ihre Macht und Gewalt übergeben sie dem Tier. Also durch seine Redekunst, Überzeugung, politische Kraft werden alle ihre Macht ihm übergeben. Und was macht die Leute heute am meisten Angst? Wie geht es wirtschaftlich weiter? Und der Antichrist wird auch da eine Antwort haben. In Offenbarung 13, 16 bis 17. Und es bewegt das allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten ein Mahlzeichen gegeben wird, auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Auch da hat man lange Zeit gedacht, wie kann dies möglich sein? Man hat unterschiedliche Theorien, Ideen gehabt. Und wenn wir die Entwicklung der letzten Tage anschauen, die letzte Woche, und man merkt, man muss die Leute regulieren. Wenn man die Leute nicht reguliert, machen sie Hamsterkäufe, man hat es nicht mehr im Griff. Auf einmal haben alle ein Not, WC-Papier, ja, Klopapier. Alle wollen nur noch dies kaufen. Aber da kommt der und der macht ein ganz neues System auf, um kaufen, um einkaufen und zu verkaufen. Und interessant zu sehen, auch jetzt, in vielen Läden, also steht, wir akzeptieren kein Bargeld. Ich glaube, die Abschaffung des Bargelds wird auch durch diese Krise wahrscheinlich bald auf uns zukommen. Aber er wird eine Antwort geben. Und dann wird er kommen und er wird eine militärische Genie auch sein. Zusätzlich, dass er ein politisches Genie, ein ökonomisches Genie, ein Rhetoriker ist, wird er auch eine militärische Genie, Offenbarung 13, Vers 4. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tiere die Macht gegeben und beteten das Tier an und sprach: Wer ist dem Tiere gleich und er, wer vermag mit ihm zu streiten? Und dann noch der letzte Punkt in Bezug auf den Antichrist. Er wird ein religiöses Genie sein. Offenbarung 13, Vers 8. Und alle Bewohner der Erde werde es anbeten, deren Namen nicht geschrieben sind im Lebensbuche des Lammes, das geschlachtet ist von Grundlegung der Welt an. Mark Hitchcock erfasst dies alles so zusammen. Der Antichrist wird eine anziehende und charismatische Gestalt sein. Ein Genie, ein von Dämonen beherrschter und vom Teufel unterrichteter Charmeur, der die Menschen für sich gewinnt. Er wird Antworten auf die gewaltigen Probleme der Menschheit haben. Er wird alles für alle Menschen sein. Ein politisch erfahrener Staatsmann, ein Salonlöwe, ein finanzieller Zauberer, ein intellektueller Gigant, ein religiöser Betrüger, ein meisterlicher Redner, ein begnadeter Organisator. Er wird das trügische Meisterwerk des Teufels und der falsche Messias der Welt sein. Mit grenzenlosem Enthusiasmus, wenn die Massen ihm folgen und ihm den Thron ihres Herzens überlassen, als dem Erlöser und Gott der Welt. All dies wird auf unsere Welt noch kommen. Sie werden den Falschen auserwählen. Sie werden den Falschen nachfolgen. Aber Geschwister, wir sind noch nicht so weit. Glaubt, die Ereignisse der letzten Wochen zeigen uns wohl aber, wie schnell es kommen kann und wie es wirklich auch möglich ist. Wir haben keinen Krieg. Es gibt einzelne Kriegskonflikte in der Welt, ja. Ein Zweiter Weltkrieg war ja auch weltumfassend. Aber nicht alle Länder waren ein Teil davon. Aber heute haben wir einen Virus, der nur mikroskopisch zu beobachten ist. Und dieser Virus, dieser kleine Virus, ohne Krieg, ohne Unruhe, bringt die größte innerliche Unruhe aller Völker unserer Erdkugel sind betroffen. Alle. Sowas gab es noch nie. Noch nie. Ja, heute ist aber Gnadezeit. Es ist Gott, der redet. Er redet und er sagt: Ich bin da. Ich bin für dich da. Jesus sagt, Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. So will ich euch erquicken. Und Brüder und Schwestern, wir haben eine Antwort. Und lasst uns auch dies bewusst ausleben. Und Achtung! Ich möchte uns auch noch ermutigen, aber auch warnen. Oft habe ich das Gefühl, dass wir Christen uns mehr mit dem Antichrist beschäftigen, als mit dem Kommen des Herrn. Aber wir erwarten nicht den Antichrist, wir erwarten unseren Herr und Heiland, Jesus Christus. Und als solche, weil wir ihn erwarten, unseren Herr und Heiland und Erlöser, sollten wir so anders leben. Und es ist interessant zu sehen, es gab eine Gemeinde, zu denen auch Paulus geschrieben hat. Und diese Gemeinde, sie ging durch sehr schwere Zeiten. Verfolgung, Tod, Trübsale. Aber diese Gemeinde, sie war in jeder Hinsicht vorbildlich. Und man fragt sich, warum? Warum waren sie so anders? Das ist die Gemeinde der Thessaloniker. Warum waren sie so anders? Und wenn wir mal den ersten Thessalonikerbrief hindurchgehen, sehen wir einen Schwerpunkt. Ein Schwerpunkt. Der Wiederkommen des Herrn Jesus Christus. In jedem einzelnen Kapitel von diesen fünf Kapiteln wird der Wiederkommen des Herrn erwähnt. In jedem einzelnen Kapitel. Kapitel 1, Vers 9 und 10. Kapitel 2, Vers 17 bis 20, Kapitel 3, Vers 13, Kapitel 4, wo es auch um die Entrückung geht, Vers 17 und Kapitel 5, Vers 23 und 24. Also diese Gemeinde lebten in dieser Erwartung. Paulus machte es ihnen noch größer und größer. Wir haben nur ein Ziel: das Kommen des Herrn Jesus Christus. Und im Bezug auf dieses Ziel redet auch Jesus in gewisser Hinsicht. Wir haben diesen Text aus Matthäus Kapitel 5 gelesen. Wunderbarer, Matthäus 6, Entschuldigung. Ein wunderbarer Text, wo Jesus ja die Jünger und das Volk damals noch vor seinem Tod und Auferstehung eigentlich ermutigt. In gewisser Hinsicht vielleicht auch vorbereitet. Er sagt ja, Vers 33, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Und dieser Vers, nehmen wir es jetzt mal so, ist eine Ermutigung. Trachtet zu dem, was wirklich wichtig ist. Jetzt, wenn ich mache das jetzt, ich werde es einfach mal so auslegen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Trachtet zuerst nach dies, was ewiger Wert hat. Nach dies, was ewig bleibt. Nach unserer Hoffnung, einmal ewig bei ihm zu sein. Bei unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Trachtet zuerst hin auf sein Kommen. Und weil ihr dies vor Augen habt, sagt Jesus, wir gehen zurück in diesen Text, ich lese den Text nicht nochmal, ich möchte es kurz hindurchgehen. Vers 26 sagt er, seht die Vögel im Himmel. Es ist interessant, auch jetzt in dieser Zeit, das haben unsere Nachbarn auch bezeugt, es ist schon schön auf einmal die Vögel zu hören. Wir wohnen nicht weit vom Flughafen, da ist viel Fluglärm. Und es ist ja für viele auch ihr Arbeitsplatz, auch der Nachbarschaft. Aber sie sagen, auf einmal hören wir wieder die Vögel. Also der Mensch in dieser Zeit, er wird wieder aufmerksam auf andere Sachen. Er wird wieder aufmerksam auf Gottes Schöpfung. Bei Vers 28 und 30 sagt Jesus, seht die Blumen. Seht, wie sie gekleidet sind. Seht diese Schönheit, der ich geschaffen habe. Im Schwarzwald gab es Leute in den letzten Tagen, die haben berichtet, dass sie ein UFO gesehen haben. Es war kein UFO, das war der Planet Venus, der momentan sehr hell im Himmel ist. Man merkt, auf einmal haben die Leute wieder mehr Zeit, um auch mal hochzuschauen. Und wir müssen auch als Gläubige sehen, wir staunen vielleicht über Technik, ja, über so ein Handy und was es alles so kann. Aber Gott sagt, schaut die Schöpfung an und staunt über den Schöpfer. Schaut über all dies, was ich geschaffen habe. Und staunt über den Schöpfer. Und wenn wir die Schöpfung hineinschauen, und Jesus sagt, schaut die Vögel. Gott sorgt für sie. Wenn Gott für sie sorgt, seid ihr Menschen nicht viel wichtiger? Seid ihr, die ihr mir gehört, nicht viel wichtiger? Und deshalb sorgt euch nicht. Schaut die Blumen in ihrer ganzen Pracht und das lohnt sich mal zu sehen. Ja, wir haben auch schöne Kleider, wir kleiden uns, eine Krawatte, Anzug und so weiter. Ist auch jetzt interessant zu sehen, auf einmal ist auch Kleidung nicht mehr so wichtig, ja. Die Leute beginnen ganz andere Werte zu legen. Auf einmal werden andere Sachen wichtig. Und trotzdem, er schaut die Blumen doch an. Wie wundervoll sie gemacht sind. Und es lohnt sich mal, eine Blume zu studieren. Mal hineinzuschauen und sehen, wie kunstvoll sie gemacht ist. Und sie ist so vergänglich. Heute ist sie da, morgen ist sie weg. Und Mensch, wenn Gott die Blume so wunderbar geschaffen hat, warum machst du dich so Sorgen über dies, was vergänglich ist? Gott wird für dich sorgen. Und Gott sagt, ihr Kleingläubigen, Vers 27 sagt er ja, ihr könnt eure Leben ja auch nicht verlängern. Ja, unser ganzes Leben ist in Gottes Hand. Und in dieser Vertrauen konnte auch Paulus sagen, in dieser Pestzeit, nicht Paulus Luther, sagen in dieser Pestzeit, ich tue alles, was in meiner Kraft ist, um nicht andere anzustecken und selber nicht angesteckt zu werden. Aber dann, wenn es mich braucht als Bruder oder Schwester im Glaube, dann gehe ich im Vertrauen. Weil ich weiß, meine Lebenslänge ist schlussendlich in Gottes Hand. Macht, sorgt euch nicht, sagt Jesus. Vers 32, da lesen wir, ich möchte lesen, denn nach allen diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Euer himmlischer Vater. Und es war damals ja ein jüdischer Kontext noch. Aber wir gehen als Gemeinde und wir dürfen das noch tiefer sehen in dieser Hinsicht. Römer 8, Vers 23, wo Paulus ja so wunderbar schreibt. 8, Vers 23. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Dieser Vers ist so wunderbar. Eure himmlische Vater. Und der himmlische Vater ergab seinen Sohn Jesus Christus. Und so sehr liebt er uns Menschen. Und wenn wir diese Liebe mal vor Augen haben, die Liebe des Vaters an uns verlorene Menschen, welche er durch seinen Sohn offenbart hat, dann müssen wir doch sagen, muss ich dann noch sorgen? Kommt her zu mir alle, die ihm mühselig und beladen seid. Muss ich dann noch sorgen? In Römer 8, Vers 15 lesen wir, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater, er ist unser Vater. Er ist nicht mehr distanziert zu uns. Nichts mehr trennt uns von Gott, der Vater, wenn wir dies wahrgenommen haben, was Jesus Christus für uns am Kreuz von Golgatha gemacht hat. Der Weg, der er durchgegangen ist, sein Blut wurde vergossen, damit wir leben können. Damit wir diese Freimütigkeit haben, hin zum Vater zu gehen. Und wir rufen, aber, Vater, aber. Eine sehr enge Beziehung, die wir haben. Und jeder von uns, der einen leiblichen Vater hat, das haben ja fast alle, außer er ist vorher gestorben oder irgendwelche andere Umstände. Wir bezeugen ja, dass auch unsere irdischen Väter, sie sorgen ja immer für ihre Kinder. Jeder Vater hat diesen Instinkt oder meistens diesen Instinkt, seine Kinder zu schützen. Alles daran setzen, dass es ihnen gut geht, wohl geht. Umso mehr aber unsere himmlische Vater. Darum sorgt euch nicht. Sorgt euch nicht. Vers 33 von Matthäus 6. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und interessant, es steht, trachtet vielmehr zuerst. Das heißt, Geschwister, vor irgendetwas in unserem Leben sollte immer eins vor Auge sein. Sein Kommen. Sein Kommen. Und dies sollte eigentlich alles beeinflussen in unserem täglichen Leben. Schlussendlich sollte es so sein, dass alles, was ich mache und tue, ja alles, was ich lese, was ich arbeite, meine Beziehung in der Familie, in der Nachbarschaft, wie ich meine Finanzen ausgebe, ja alles sollte dies vor Augen haben. Zuerst dem Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Trachtet nach dies, was dem Vater gehört. Trachtet nach dies, einmal ewig bei ihm zu sein. Und wenn man dies vor Augen hat, diese wunderbare Hoffnung, wir werden einmal bei ihm sein, kann Jesus sagen, darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag. Ich glaube, das erlebt unsere Welt sehr stark momentan. Sie wissen nicht, was morgen kommt. Man redet über diese Ausgangssperre bis Ende Mai. Heute Morgen las ich bis Ende Juni. Ja, man weiß nicht, was morgen kommt. Geschwister, lasst uns nicht sorgen, sondern alle euren Sorgen, lasst es uns bewusst auf ihm werfen. Und Paulus sagt in Philipper 4, Vers 6 bis 7, sorgt euch um nichts. So in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagen eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Noch auch er betont genau dies. Sorgt euch um nichts. Und wer ist es, der schreibt? Paulus, von wo schreibt er? Vom Gefängnis. Er schreibt in einer Lebenssituation, der gar nicht so einfach war. Und im Philipperbrief geht es ja immer um auch einen Punkt. Freut euch in dem Herrn. Und abermals sage ich, freut euch. Diese Freude im Herrn, die nicht abhängig ist von einem momentanen Umständen, sondern abhängig von Hoffnung, von einer Beziehung mit unserem Herr und Heiland Jesus Christus, mit Abba, Vater. Ja, und die Gemeinde in Thessalonik, auch sie ging durch sehr schwere Zeiten, wir haben es ja kurz schon erwähnt. Und diese Gemeinde ist in gewisser Hinsicht auch eine Gemeinde, ich sage jetzt mal, der Endzeit. Es war nicht einfach. Sie gingen durch Verfolgung, Verlust und Ängste, aber sie waren unerschütterlich und sie nahmen zu im Werk des Herrn. Sie nahmen zu in der Liebe zueinander. Und warum? Ich habe es vorher schon gesagt. Weil sie eins vor Augen hatten, der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Sie waren nicht gefangen von momentanen Umständen und Sorgen. Und so möchte ich die Gemeinde ermutigen, die Geschwister ermutigen, seid nicht gefangen. Diese Zeit ist vielleicht auch eine Zeit, wo Gott uns gibt, um zu verstehen, wie wichtig Gebet ist, wie wichtig sein Wort ist. Merke selber in eigenen Familienkreisen, wo wir auf einmal als Familie mehr über Gott reden, mehr über sein Wort reden. Und dies sollten wir auch machen. Vielleicht in dieser Zeit wird uns vieles groß und größer, was uns lange Zeit, was wir vielleicht auch vernachlässigt haben. Und ich hoffe, dass auch die Wiederkunft des Herrn uns ganz groß wird und wir verstehen, wir sind in diese Welt hineingesetzt, als Licht und Salz. Und genau so ermutigt ja Paulus die Philipper, ermutigt die Thessaloniker. Ich möchte noch einzelne Verse aus 1. Thessaloniker lesen. Wie Jesus sagt, sorgt euch nicht, weil der Vater weiß, was ihr braucht. Möchte ich auch da lesen, 1. Thessaloniker 5. Und Paulus gibt in dieser schweren Situation, wo diese Gemeinde war, ganz gute Ratschläge. Und er sagt, freut euch alle Zeit, Vers 16. Freut euch alle Zeit. Ja, ich glaube, in dieser Zeit haben wir diese Aufgabe, wahre Freude zu vermitteln. Und nochmal, es ist nicht eine geheuchelte Freude. Es ist eine Freude, weil wir eine andere Hoffnung in uns haben. Und diese Freude ist doch dies, was auch unsere Nachbarn, unsere Freunde im Arbeitsplatz, da wo wir sind, sie brauchen es. Freut euch alle Zeit. Vers 17, betet ohne Unterlass. Betet ohne Unterlass. Was will Paulus sagen? Bleibt in dieser Gemeinschaft, bleibt in dieser Abhängigkeit von eurem Herr. Weil in dieser Abhängigkeit von unserem Herr und Vater werdet ihr auch euch nicht sorgen müssen. Seid in allem dankbar. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht, prüft alles, das Gute behaltet, haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Das sind so ganz praktische Ratschläge, Befehle, wo Paulus die Gemeinde gibt. Die Gemeinde, die unter viel Bedrängnis hineinkam. Und er schließt, mit diesem Gebet möchte ich auch schließen, das Gebet, diese Segenwünsche und Grüße, da sagt er Vers 23, und ich möchte auch dies auch so beten, wo er die Gemeinde Folgendes weitergibt. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. Ich wünsche euch alle Gottes reiche Segen. Und lasst uns abhängig bleiben von unserem Herr und Heiland. Und eins vor Auge haben: der Herr kommt. Maranatha. Shalom.